Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahlen. Vater aller Armen, du aller Herzen Licht und Ruhe, komm mit deiner Gabenzahl. Tröste in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, du süßer Seelenfreund. In Ermüdung schenke Ruhe, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der trostlos weint. O du Licht der Seligkeit, mach dir unser Herz bereit, dring in unsere Seelen ein. Ohne dein lebendig Wehen, nichts im Menschen kann bestehen, nichts unfehl und makel sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was der Dürre steht. Beuge, was verhärtet ist, wärme, was erkaltet ist, lenke, was der Irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich, deine Gaben sieben Zahlen. Spende uns der Tugend Lohn, lass uns stehen an deinem Thron, unser Freund im Himmelssaal. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Heiliger Benedikt,
bitte für uns.
Heiliger Thomas von Aquin,
bitte für uns.
Heiliger Franz von Sales,
bitte für uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Wir befinden uns alle in einem großen, dramatischen Kampf um unsere Seelen. Am Aschermittwoch betete der Priester zum Schluss der Aschenausteilung: Lass uns, o Herr, den Wachtpostendienst des christlichen Kampflebens antreten, auf dass wir im Kampf mit den bösen Geistern in der Enthaltsamkeit Halt und Hilfe haben. So, wenn wir heute über den geistlichen Kampf des Christen sprechen, dann wollen wir unsere Aufmerksamkeit vorzüglich auf jene nichtswürdigen, allerniedrigsten Engel und seine Genossen richten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, uns auf ewig zu verderben. Wie viele zeitgenössische Abhandlungen und Prediger der christlichen Religion weisen einen Irrweg. Sie ziehen eben die tröstenden, selbstsuchenden Themen exklusive vor, nicht? Also vom geistlichen Kampf, da hört man oft eigentlich nichts mehr. Aber wir wissen, dass der wahre Trost eben nur kommen kann, wenn man auf dem manchmal schwierigen, engen Weg ausgeharrt hat. In einem kosmischen Krieg befinden wir uns. Auch wenn es den ohrenkitzelsuchenden Seelen widerstrebt. In diesem Konflikt zwischen Christus und den Dämonen müssen wir wählen, auf welcher Seite wir stehen wollen und mit Christus für sein Reich kämpfen. Wir kämpfen auch für unsere eigene Seele und für die anderen unsterblichen Seelen. Wenn auch viele Menschen ihrer Glückseligkeit der Ewigkeit gleichgültig gegenüberstehen, so kann man das von den gefallenen Engeln überhaupt nicht sagen. Denn seit Jahrtausenden durchschweifen sie die Welt zum Verderben der Seelen. Darum ermuntert uns der heilige Ludwig von Montfort: Freunde des Kreuzes, ihr seid versammelt als mutige Soldaten des Gekreuzigten, um die Welt zu bekämpfen, nicht indem ihr sie flieht, wie die Ordensleute, aus Furcht besiegt zu werden, sondern wie starke und tapfere Krieger auf dem Schlachtfeld, ohne einen Fußtritt zu weichen oder den Rücken zu kehren. Mut, kämpfet tapfer, vereinigt euch zu einem starken Bunde der Geister und Herzen, und dieser Bund ist unendlich stärker und furchtbarer für die Welt und Hölle als die inneren Streitkräfte eines fest geeinigten Reiches gegenüber den äußeren Feinden des Staates. Die Teufel vereinigen sich, um euch zu verderben. Vereinigt ihr euch, um sie niederzuschmettern. Erfrischend. Es kann, wie wir wissen, eine sechsfache außerordentliche dämonische Aktivität verzeichnet werden. Zunächst etwas, das wir aus dem Leben des heiligen Pfarrers von Ars und auch des heiligen Padre Pio kennen, der äußerliche physische Schmerz, der vom Dämon verursacht wird. Nicht? Also der wirklich den Heiligen physisch bedroht und angegriffen hat und ihm Wunden und blaue Flecken verursacht hat. Dann ist da zweitens die dämonische Besessenheit. Nicht, wenn Satan Besitz nimmt von einem Körper und dann eben dieser Körper spricht und handelt ohne Zustimmung und Wissen des Opfers. Drittens kennen wir die diabolische Unterdrückung oder Oppression. Da kommt es nicht zu einem Bewusstseinsverlust, sondern das Opfer wird in seiner Gesundheit, in Bezug auf seine Arbeit oder Beziehungen zu anderen Menschen getroffen. In der Heiligen Schrift haben wir da den berühmten Dorn im Fleisch des heiligen Paulus. Viertens kennen wir die dämonische Obsession oder Umsessenheit. Das sind plötzliche Angriffe, die manchmal auch andauern, die obsessive, absurde Gedanken verursachen, von denen das Opfer sich alleine nicht freimachen kann. Und eine solche umsessene Person, die lebt in einem ständigen Zustand der Erschöpfung und der Verzweiflung. Fünftens, die diabolische Infestation. Das betrifft Häuser, Grundstücke, Gegenstände und auch Tiere. Und sechstens, die diabolische Unterwerfung, wenn ein Mensch sich freiwillig und ausdrücklich dem Satan überliefert, oft durch einen Blutpakt oder durch eine Satansweihe. Gut, wir werden uns heute nicht mit diesen außerordentlichen dämonischen Aktivitäten beschäftigen, sondern mit der ordentlichen und normalen Aktivität des Dämons, nämlich mit der Versuchung. Und wir werden zwei Fragen beantworten, ganz einfach. Was ist die Versuchung und wie bekämpft man sie? Das sind dann die zwei Vorträge heute. So, zunächst, was ist die Versuchung? Die Versuchung ist, wie Sie wissen, eine Verlockung zur Sünde. Und in Bezug auf den Teufel müssen wir zunächst feststellen, dass er natürlich es nicht vermag, direkt die höheren Seelenfähigkeiten des Verstandes und Willens des Menschen zu beeinflussen. Es gibt nur einen, der direkten Zugang zu unserem Verstand und zu unserem Willen hat, und das ist der liebe Gott. Er allein kann in sein Heiligtum eintreten und den Willen kraftvoll, aber eben ohne ihm Gewalt anzutun, direkt bewegen. Nicht, der liebe Gott hält unsere Herzen und die Herzen aller Menschen in seinen Händen. Der Dämon aber kann den Körper, unsere Sinne, unsere Leidenschaften, besonders das Gedächtnis und auch unsere Einbildungskraft direkt beeinflussen. Und das heißt eben, dass er darum den Willen nur indirekt beeinflussen kann durch diese sinnlichen Regungen. Aber eben auch dann bleibt der Wille des Menschen frei, dem Ganzen zuzustimmen oder es abzulehnen. Wir sehen das immer wieder durch die Geschichte, ganz besonders auch in unserer modernen Zeit, dass es bisweilen Zeiten gibt, wenn der liebe Gott dem Höllenhund eine längere Leine lässt. Das gibt es auch in unserem persönlichen Leben, nicht? Es gibt gewisse Zeiten, wo wir uns durchaus angegriffener fühlen. Vielleicht ist es direkt am Anfang unserer Bekehrung, vielleicht ist es später im Leben. Aber nichtsdestoweniger hängt er an einer Kette. Und diese Kette, die hält der allmächtige Gott und seine allerseligste Mutter Nicht die Königin der Engel und Heiligen und auch der Dämonen ist in ihren Händen. Wie der heilige Paulus so schön sagt, nicht Gott ist treu, er lässt euch nicht über eure Kräfte versuchen, sondern schafft mit der Versuchung auch den guten Ausgang, dass ihr bestehen könnt. Nicht 1 Korinther 10, 13. Der liebe Gott, der will ja nicht unseren Ruin, der Teufel natürlich will uns zerstören. Nicht? Aber der liebe Gott lässt es nicht zu, damit wir zerstört werden, sondern damit wir den Teufel besiegen und damit er uns eine ewige Krone schenken kann. Aber um diese Versuchungen eben zu überwinden und von ihnen nicht überwunden zu werden, darum müssen wir immer nach zwei Gelegenheiten Ausschau halten. Erstens, wir dürfen uns nicht unnötigen, starken Versuchungen, gerade zur schweren Sünde, aussetzen. In anderen Worten, die unnötige Gelegenheit zur schweren Sünde im Besonderen muss vermieden werden. Nicht unnötig eben deswegen, weil sie vermieden werden kann. Nicht, weil die Versuchung mit unserer Standespflicht zu tun hat oder eine Situation, der man nicht, die einfach unausweichlich ist. Die unnötigen Gelegenheiten zu sünden, das sind gewisse Menschen, gewisse Orte, gewisse Gegenstände, die eine extreme Anziehungskraft auf uns ausüben. Und wenn wir uns eben trotzdem diesen Gefahren aussetzen, dann können wir nicht auf den Gnadenbeistand Gottes rechnen, den er uns normalerweise gewähren würde. Nicht, wenn das etwas ist, das mit unseren Pflichten zu tun hat, dass wir da an unserem Platz sind, dass wir das tun, was wir tun sollen, und dann Versuchungen kommen oder da Gefahren sind, da können wir natürlich auf Gottes Hilfe rechnen. Wem es aber an Demut und an, oder das heißt an Wahrhaftigkeit fehlt, weil er eben seine eigenen Schwächen und die unnützen Gefahren absichtlich übersieht, der kann dann diese helfende Gnade nicht empfangen. Auf den trifft dann das Wort der Heiligen Schrift zu: Wer die Gefahr liebt, wird darin umkommen. Sirach 3,27. Und eben die zweite Art von Gelegenheiten, nicht, auf die wir achten müssen, das sind jetzt die Gelegenheiten zum geistlichen Wachstum. Durchs Gebet, durch die Sakramente, durch die Tugendübung. Ja, wir brauchen alle Kraft, die wir bekommen können. Und wir müssen uns natürlich auch immer mehr, nicht je länger wir leben, je mehr wir im geistlichen Leben fortschreiten, umso mehr müssen wir uns auch vertraut machen mit den geistlichen Waffen, die der liebe Gott uns anvertraut hat. Jetzt muss man auch feststellen, dass jede Versuchung nicht vom Teufel stammt. Es gibt Leute, die meinen, alles ist der Teufel, nicht? Der Teufel freut sich natürlich nicht, wenn man diesem Nichtswürdigen alles zuschreibt. Das schmeichelt ihn, denn er ist ja ein Lügner und ein Träumer. Nicht? Hat er geträumt, dass er dem Allerhöchsten gleich werde. Und er träumt ja auch uns immer wieder was vor. Das ist ja die Versuchung, nicht? Immer, er ist der Herr des Virtuellen, des Möglichen, nicht? Weil immer uns vorspielt, was sein könnte. Nicht? Auf alle Fälle, jede Versuchung kommt nicht vom Teufel. Die durch die schlechte Gewohnheit in der Vergangenheit und durch Unklugheit in der Gegenwart angeregte Begierlichkeit, das Fleisch, sowie das schlechte Beispiel des Nächsten, die Welt, sind sicherlich für eine Vielzahl von Versuchungen verantwortlich. Die Heilige Schrift sagt ja auch diesbezüglich, wer versucht wird, wird von der eigenen Begierde gereizt und gelockt. Natürlich kann der böse Feind dann immer noch auch das Wirken und den Einfluss, den schlechten Einfluss des Fleisches, der ungeordneten Leidenschaften und der Welt, natürlich kann er das besonders auch anstacheln und lenken. Wie kann man nun feststellen, ob es sich um eine teuflische Versuchung handelt? Nun ja, wenn eine Versuchung plötzlich, heftig, übermäßig andauernd ist, dann kann der Teufel größtenteils dafür verantwortlich sein. Nicht, wenn plötzlich eine Versuchung einsetzt, ganz stark und es gibt eigentlich überhaupt keine Verbindung zwischen der Versuchung und irgendeiner Ursache, deren man sich bewusst ist, dann ist es durchaus möglich, dass der böse Feind, der gefallene Engel am Werk ist. Besonders misstrauisch kann man dann sein, wenn die Versuchung eine tiefe, andauernde Unruhe in der Seele verursacht. Oder eben auch das Verlangen nach spektakulären, seltsamen Abtötungen in der Seele wächst. Und wenn man die Sache dem Beichtvater oder dem Seelenführer verheimlichen will, oder wenn diese Versuchung dazu führt, dass wir unseren Oberen einfach grundlos misstrauen. Warum versucht uns denn der Teufel? Auch gemäß der Lehre des heiligen Thomas von Aquin sind die Menschen dazu auserwählt, die abgefallenen Engel im Himmel zu ersetzen. Das heißt, diese Lücken in den Engelchören auszufüllen. Das gönnen uns aber die Dämonen nicht. Sie haben das zwar wissentlich und willentlich verschleudert, nicht? Und ein Engel und Dämon weiß natürlich ganz genau, was er tut. Da gibt es keinen Raum für Irrtum, nicht? Für uns. Deswegen gibt es auch keine Erlösung für die Dämonen. Nicht? Der Heiland hätte nie sagen können von den Dämonen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Engel wissen perfekt, was sie tun. Nicht? Die haben alles verschleudert, verworfen, aber nichtsdestoweniger gönnen sie es uns nicht. Die Zahl der Auserwählten, die steht fest, nicht? Also auch gemäß dem heiligen Thomas von Aquin, heiligen Augustinus. Ob nun diese Zahl der Auserwählten der Zahl der abtrünnigen Engel entspricht, das sei dahingestellt, das ist eine offene Frage, ist nicht geklärt worden. Es gibt verschiedene Meinungen unter den großen Theologen. Jedenfalls wissen wir, dass der liebe Gott so lange Menschenseelen erschaffen wird, bis die leeren Engelsthrone und die leeren Stellen im Himmel voll werden. Diese Dämonen, die führen einen ununterbrochenen Krieg mit uns, wie das der römische Katechismus bezeugt. Und ich zitiere: Die Macht der Feinde ist groß, ihr Mut unbesiegbar, ihr Hass gegen uns gewaltig und unendlich. Dass sie auch einen ununterbrochenen Krieg mit uns führen, sodass es mit ihnen keinen Frieden, keinen Waffenstillstand geben kann. Das sind ganz klare Worte. Und wie gesagt, deswegen müssen wir ganz besonders wachsam sein und ebenso stark wie möglich sein. Denn die Dämonen geben nicht einfach so auf. Und mit den Dämonen schließt man keinen Frieden. Darum fordert uns auch der Apostelfürst zum geistlichen Krieg gegen den Fürsten der Finsternis auf. Wenn er sagt, legt die Waffenrüstung Gottes an, um den Nachstellungen des Teufels widerstehen zu können. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Herrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister in den Himmelshöhen. Legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tag widerstehen und in allem unerschütterlich standhalten könnt. Nicht der heilige Aquinate bemerkt dazu, wenn irgendein Feind droht, sofern er schwach, dumm oder ähnliches ist, muss man nicht besonders vorsichtig sein oder ihn fürchten. Wenn er aber mächtig ist, boshaft und heimtückisch, dann ist er zu fürchten. Diese drei Qualitäten finden sich im Teufel. Mächtig, boshaft und heimtückisch. Darum sagt der Apostel, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut und so weiter, weil man eben unter Fleisch und Blut die fleischlichen Laster versteht. Das heißt, man könnte hier einfach nur hinzufügen, unser Kampf ist nicht nur gegen Fleisch und Blut, denn natürlich müssen wir gegen Fleisch und Blut, gegen die Leidenschaften kämpfen. Das heißt ja auch beim heiligen Paulus, nicht, dass das Fleisch gegen den Geist streitet. Aber wir kämpfen eben auch als Christen gegen den Teufel. Nun, wer den Teufel für eine lächerliche Märchenfigur hält, ist nicht nur kein Christ, sondern selber dumm. Sie kennen sicherlich die sogenannten leoninischen Gebete am Ende der Stillmesse. Nicht die Zeugen von der großen Demut, Intelligenz und Frömmigkeit des Papstes Leos des 13. Denn der erfuhr eine sehr schauderhafte, eine mystische Begebenheit und er schritt dann auch zur Tat. Nicht? Das war am 13. Oktober 1884, genau am selben Tage, sollte dann 1917, also 33 Jahre später, in Fatima die letzte Erscheinung der Gottesmutter stattfinden. Also in diesem Tage hatte der Papst gerade die Zelebration der Heiligen Messe beendet und dann bleibt er unerwartet 10 Minuten lang still eben dort stehen, nicht? Steht vor dem Tabernakel und die Anwesenden wundern sich und er wird ganz blass im Gesicht. Und dann plötzlich eilt der Papst ohne irgendeine Erklärung direkt in sein Büro. Und am Schreibtisch dann brachte er eben dieses berühmte Gebet zum heiligen Erzengel Michael zu Papier und erteilte die Weisung, es eben am Ende der heiligen Messe beten zu lassen. Nicht? Und später hat er dann eben auch davon gesprochen, nicht, dass er eben in der Nähe des Tabernakels die Stimmen des Satans und die Stimme Jesu Christi gehört hätte und eine erschütternde Schauung der Hölle. Und zwar eben eine Vision, wo er die Dämonen sah, wie sie die Welt beherrschten und die Kirche Gottes in schlimmste Bedrängnis brachten. Ich zitiere einmal diesen Text, diese Aussage des Papstes. Ich habe die Erde gesehen, eingehüllt in Finsternis und umgeben von einem Abgrund. Ich habe Legionen von Dämonen daraus hervorkommen sehen, die sich über die ganze Erde verteilten, um die Werke der Kirche zu zerstören und die Kirche selbst anzugreifen, die ich dem Ende nahe sah. Da erschien der heilige Michael und stürzte die bösen Geister in den Abgrund zurück. Ich sah den heiligen Erzengel Michael eingreifen, nicht in jenem Augenblick, sondern viel später, sobald die Menschen ihre eifrigen Gebete zum Erzengel verstärken. Nicht darum eben diese Gebete nach der Heiligen Messe, die drei gegrüßet seist du Maria, sei gegrüßt du Königin, nicht die Gebete, die sie kennen, die wir immer treu und gerne beten. Liebe Christen, Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Was das bedeutet? Jesus kam in die Welt, wie die Heilige Schrift sagt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und somit ist das auch unsere Aufgabe. Nicht Gottes Meisterwerk ist der Mensch, nach Gottes Ebenbild geschaffen, fähig Gott zu kennen und ewig zu lieben. Im zweiten Vortrag werden wir dann besonderen sehen, wie man sich eben gegen die teuflischen Angriffe verteidigen kann. Nicht jene Seele, die es zu schützen und zu retten geht, vor allem ist natürlich unsere eigene. Ich hatte Heilige Paulus ja auch gesagt, was nützt es, wenn ich anderen predige, aber ich selbst verloren gehe. Nicht? Die wahre Nächstenliebe, die fängt immer auch mit einem selbst an. Nicht, der liebe Gott hat ein zweifaches Recht auf jeden Menschen. Ein zweifaches, weil er ihn erschaffen hat und weil Jesus durch das Vergießen seines Erlöserblutes jeden Menschen erkauft hat. Erkauft eben, das heißt, ihn aus der Sklaverei des Satans durch sein Blut befreien will. Und so wollen auch wir uns eben bemühen, dass wir diese unsterblichen Seelen der Klauen des teuflischen Räubers entreißen. Und verschwenden wir unseren Hass nicht ungerechterweise an unseren Nächsten, wenn uns der Nächste Übles zu tun scheint. Ja, denn was wir tun müssen, ist, die Übel, die der Nächste uns antut, die müssen wir dem Teufel als Urheber und Anstifter zuschreiben. Der römische Katechismus sagt wieder, darum dürfen wir umso weniger den Nächsten zürnen, müssen vielmehr unseren Hass und Rachedurst gegen den Satan selbst kehren, von dem die Menschen zur Verfügung der Beleidigung angetrieben werden. Nicht so beten wir, wenn wir beten nicht, dass Gott uns erlöse von allem Übel, dass wir nicht nur eben darum beten, von diesem zugefügten Übel befreit zu werden, sondern dass Gott eventuell eben auch den Nächsten aus der Hand des Teufels errette, der eben diesen armen Menschen irregeleitet hat. Vielleicht muss auch mancher mit dem Propheten Isaias bekennen, Herr, unser Gott, es haben uns Herren außer dir in Besitz genommen. Und hier bemerkt wieder der römische Katechismus, es lässt sich gar nicht aussprechen, wie grausam dieser Satan über die Seelen herrscht, welche das süße Joch Gottes abgeworfen, das zärtliche Band der Liebe, wodurch unser Geist mit Gott, dem Vater, verbunden ist, zerrissen haben und so zu dem erbittertsten Feind abgefallen sind. Nicht jeder Todsünder weiß aus Erfahrung, welch grausamer Meister der Teufel ist. Wie viele hat Satan, vielleicht auch uns in der Vergangenheit, getäuscht? Und vielleicht täuscht er uns auch noch heute, indem wir auf Anraten und Antrieb des Teufels, der sich für einen Engel des Lichts ausgibt, etwas scheinbar Gutes begehren. Nicht wie oft reden wir uns das ein, nicht? Das ist doch das Richtige, das ist das Gute, der liebe Gott will das doch so. Und Petrus ist das auch passiert, das kann uns auch passieren. Petrus, der nicht wollte, dass sein Meister sich in den Schmelztiegel seiner Passion hinabstürzt. Nicht? Und der Herr hat ja auch dann den Urheber dieser Versuchung, nicht, der Petrus zum Opfer gefallen ist, als er Jesus vom Kreuze versuchte, hat ihn identifiziert. Denn er hat ja gesagt, nicht, dass er den Satan genannt, nicht, Petrus. Nicht aus dem gleichen Grund auch haben eben die Apostel Jakobus und Johannes die Idee gehabt, vom Himmel Feuer auf das feindliche Samariterdorf herunterzurufen. Nicht alles das, was sicherlich klar nicht der Wille Gottes war. Wenn wir vielerlei Bedrängnis vom Bösen erfahren, so lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, denn der Teufel, der versucht ja nicht seine Freunde und seine treuen Sklaven und Mitarbeiter, sondern seine Feinde. Besonders jene, die einst seine Diener waren und die sich seinem Einfluss entzogen haben, indem sie sich ganz Christus ausgeliefert haben. Hier nochmals der römische Katechismus. Es gibt viele, die, weil sie in sich durchaus keine Antriebe und Angriffe von Teufeln wahrnehmen, die ganze Sache für Täuschung halten. Es ist aber kein Wunder, dass gerade sie nicht von den Teufeln angefochten werden, denen sie sich ja freiwillig übergeben haben. In ihnen wohnt keine Frömmigkeit, keine Liebe, keine eines christenwürdige Tugend. Daher sind sie ganz in der Gewalt des Teufels und es bedarf gar keiner Versuchungen, um sie zu verderben, denn ihr Geist, der in ihrem Geist mit ihrer Zustimmung schon wohnt. Die sich aber Gott ganz geweiht haben, indem sie auf Erden ein himmlisches Leben führen, sind den Angriffen des Satans am allermeisten ausgesetzt. Diese hasste aufs Bitterste, gegen diese bereitet er in jedem Augenblick der Zeit Nachstellungen. Nicht viel Feind, viel Ehr. Aufs Neue lädt uns der heilige Ludwig von Montfort ein, unsere Entscheidung zu treffen, wenn er uns von den beiden Parteien erzählt. Und ich zitiere, erwäget, meine teuren Mitbrüder, Erwäge diese beiden Parteien, welche Tag für Tag an euch herantreten. Die Anhänger Jesu Christi und die Anhänger der Welt. Die Partei unseres liebenswürdigen Erlösers steht auf der rechten Seite und steigt auf schmalem und engem Weg zum Himmel empor. Ihr guter Meister geht an der Spitze barfuß einher, mit blutbesprengtem, mit Dornen gekröntem Haupte, mit zermalmtem Leibe und mit einem schweren Kreuz. Nur ein Häuflein Getreuer hat er in seinem Gefolge, es sind aber die tapfersten. Denn inmitten des Getümmels der Welt hören seine sanfte Stimme nur wenige. Andere haben nicht den Mut, ihm in seiner Armut, seinen Schmerzen, seinen Verdemütigungen und übrigen Kreuzen nachzufolgen, da man dies alles in seinem Dienst ausnahmslos alle Tage seines Lebens tragen müsste. Auf der linken Seite wandelt die Partei der Welt oder des Teufels, welche zahlreicher, prächtiger und glänzender ist, wenigstens dem Anscheine nach. Die ganze schöne Welt läuft dort mit. Obgleich die Wege breit und geräumig sind, drängen sich die Massen und wälzen sich gleich Strömen dahin. Die Wege sind mit Blumen bestreut, mit Gold und Silber bedeckt und überall locken Stätten für Vergnügen, Tanz und Spiel. Auf der rechten Seite bei der kleinen Herde, welche Jesus nachfolgt, spricht man von Tränen, Bußübungen, Gebet und Weltverachtung und hört Worte, die durch Schluchzen oft unterbrochen sind. Lasst uns leiden, weinen, fasten und beten. Lasst uns verborgen, demütig, arm und abgetötet sein. Wer nicht den Geist Christi hat, der ist ein Geist des Kreuzes, kann unserem Meister nicht angehören. Wer sich Christus anschließt, muss sein Fleisch mit seinen Lüsten kreuzigen. Entweder dem Bilde Christi ähnlich sein oder verdammt werden. Mut, rufen sie einander zu, Mut. Wenn Gott für uns ist, mit uns und vor uns, wer kann dann gegen uns sein? Gott, der in uns wohnt, ist stärker als der Fürst dieser Welt. Der Diener ist nicht mehr als der Herr. Ein Augenblick leichter Trübsal bringt uns die Freuden ewiger Glorie. Es gibt weniger Auserwählte, als man glaubt. Nur die Mutigen und die sich Gewalt antun, reißen das Himmelreich an sich. Niemand wird gekrönt, der nicht gekämpft hat, wie das Evangelium, nicht etwa die Mode es vorschreibt. Kämpfen wir also tapfer und laufen wir schnell, damit wir das Ziel erreichen und die Krone gewinnen. Das ist ein Teil der erleuchteten Aussprüche, mit denen sich die Freunde des Kreuzes gegenseitig ermuntern. Die Weltmenschen dagegen suchen sich ihrerseits zur sorglosen Beharrlichkeit in ihrer Bosheit anzuspornen und rufen einander täglich zu: Leben, Friede, Freude, lasst uns essen, trinken, singen, tanzen und spielen. Gott ist gut, Gott hat uns nicht erschaffen, um uns zu verdammen. Gott verbietet nicht, uns zu belustigen. Wir werden deshalb nicht verdammt werden. Machen wir uns keine Skrupel, non moriemini, ihr werdet nicht sterben. Aber liebe Christen, Gott hasst den Frieden in jedem, der zum Krieg bestimmt ist. Das sind die Worte des heiligen Franz von Sales, des Heiligen der Sanftmut. Gott hasst den Frieden in uns, die Trägheit, die Nachlässigkeit, die Gleichgültigkeit, die selbstverschuldete Blindheit, denn wir sind zum geistlichen Krieg bestimmt. Und wie wir diesen geistlichen Krieg führen, welche Mittel wir anwenden können, darüber werden wir uns im zweiten Vortrag Gedanken machen. Jetzt Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, Zeit und Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Welt umherschweifen, durch die Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.